Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie diesen Podcast schon das ein oder andere Mal gehört haben oder mir auf LinkedIn folgen oder mich kennen, dann wissen Sie, dass ich im Digitalisierungskontext seit jeher auch immer viel auf die Industrie und auf die Produktion schaue und dass ja dieses Thema Industrie 4.0, also im weitesten Sinne Digitalisierungs im Manufacturing, im Produktionsbereich, in produzierenden Unternehmen ist, was mich beschäftigt, wofür ich eine Begeisterung habe, wozu wir auch eine ganze Reihe von Dingen schon gemacht haben. Und das Herz dieser ganzen Idee, das Herz der Möglichkeiten der Digitalisierung ist da ja der digitale Zwilling. Und wir hatten schon die ein oder andere Folge hier im Podcast zum digitalen Zwilling, ist aber so ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit und ich freue mich, dass wir mal wieder einen Blick auf einen digitalen Zwilling werfen dürfen, auf das Thema digitaler Zwilling. Und da auch anders als das in den vorherigen Folgen waren, über ja ein echtes Produkt reden können, weil ich das total spannend finde. Heute geht es um der digitale Batteriepass und wir wollen uns in diesem Kontext damit beschäftigen, wie der digitale Zwilling Mehrwert schafft. Und ich freue mich, da heute jemanden aus der Praxis zu haben. Mein heutiger Gast ist Josefa Anna Pfeiffer. Sie ist Solution Consultant bei Bosch Connected Industry. Josefa, herzlichen Dank, dass du heute dir ein bisschen Zeit nimmst, uns zu berichten über das, was du mit digitalen Zwillingen machst.
Hi Jan, ja, vielen Dank für die Einladung und für die kurze Vorstellung.
Ja, du, ich freue mich total auf unsere Diskussion, weil ich mit digitalem Zwilling irgendwie seit vielen Jahren in vielen Gesprächen, auf vielen Hannover-Messen in Berührung gekommen bin und lange Zeit war das nicht so greifbar und was ich ganz spannend fand im Vorgespräch war, dass das, was du machst, macht das Ganze sehr, sehr greifbar und sehr anfassbar. Und das finde ich total toll. Aber bevor wir da einsteigen, fände ich es total schön, wenn du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte mal kurz vorstellst, so ein paar Worte dazu. Ja, wer bist du? Was war auch so dein Werdegang? Und was machst du heute bei Bosch?
Ja, sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, beziehungsweise aus dem Nordschwarzwald. Mittlerweile wohne ich hier in Stuttgart, aber auch schon eine ganze Weile. Seit 2023 bin ich jetzt auch bei Bosch, auch im Bereich Bosch Connected Industries. Ich war davor lange Zeit in der IT-Beratung tätig als Beraterin, ja, hauptsächlich für die deutsche Automobilindustrie in dem Bereich gearbeitet. Habe ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation an der Technischen Universität Ilmenau. Vielleicht haben wir da auch ein paar Hörer und Hörerinnen dabei. Und bin genau seit 2023 jetzt bei Bosch als Solution Consultant tätig und in unserer Product Area Bosch Semantic Stack kümmern wir uns eben hauptsächlich darum, um Digitalisierungsthemen, um Use Cases, vor allem aktuell innerhalb von Bosch und zukünftig hoffentlich auch vermehrt außerhalb von Bosch, wo es eben darum geht, wie schaffen wir Mehrwert mit digitalen Zwillingen. Wir beraten da eben unsere Kunden speziell dahingehend, was können Sie mit digitalen Zwillingen machen? Wie können Sie Ihre Ideen mit digitalen Zwillingen realisieren? Bieten da eine Plattform beziehungsweise ein ganzes Technologieportfolio, um genau das zu ermöglichen. Und jetzt haben wir, wie du eingangs schon ganz schön beschrieben hast, mit dem digitalen Produktpass stehen wir in den Startlöchern, eine Lösung an den Markt zu bringen, die zum einen unser technisches Portfolio dazu nutzt, diese Regularie für Kunden zu erfüllen und umzusetzen. Und daran haben wir jetzt im letzten Jahr sehr intensiv gearbeitet und da freuen wir uns.
Ja, und ich glaube, das ist ja, das ist das, was ich so spannend finde, dass ihr da was habt, was da jetzt in den Markt geht, was sehr greifbar ist. Lass uns vielleicht einmal so ein bisschen ausholen, den Kontext, in dem das Ganze passiert, ja, weil du hast gerade schon das Wort Regularie erwähnt. Ja. Dieser Batteriepass ist ja nicht eine Erfindung, weil da ja, weil es jemand toll findet, sondern da steckt ja was dahinter. Kannst du uns da so ein bisschen in den Kontext aushören, was ist da reguliert worden, wen betrifft das und was sind auch die Ziele? Da ist ja ein Gedankengang dahinter eigentlich.
Genau. Also die Initiative kommt von der Europäischen Union. Es ist in diesen großen Kontext vom European Green Deal mit eingefasst. Und der, ich sag jetzt mal, der Ankerpunkt oder warum man in diese Richtung jetzt regulieren möchte, ist einfach, dass schon in den letzten Jahren gesehen wurde und ja auch prognostiziert wird, dass der Bedarf an Batterien einfach stetig steigt. Das heißt, wir werden einen massiven Anstieg an Batterien in Fahrzeugen sehen. Wir werden aber auch gerade in anderen Industriebereichen einen Anstieg an der Batterienutzung sehen, beispielsweise im industriellen Bereich. Ne? Wenn wir jetzt uns Offshore-Windparks angucken, die Energie muss ja irgendwie gespeichert werden. Hier werden große stationäre Speichersysteme zum Einsatz kommen, die eben auch aus Batterien bestehen. Und man weiß natürlich heutzutage auch, dass die Herstellung von Batterien sehr aufwendig ist, dass sehr viele Ressourcen benötigt werden und natürlich auch sehr viele seltene Erden und kritische Ressourcen da verwendet werden, die endlich sind. Ne? Und die Europäische Union möchte einfach dafür sorgen, dass wir eine gewisse Transparenz da reinbekommen. Also woher kommen die Ressourcen? Wie wurden die Ressourcen auch gemeint, also wo wurden sie abgebaut, wurden da Menschenrechte vielleicht auch verletzt, wie sind tatsächlich auch Transportwege, ne? Wo werden Zwischenprodukte hergestellt und was passiert eigentlich alles, bis mal so eine Batterie wirklich fertig ist, ne? Was sind da die Wege? Und da geht es in erster Linie, sage ich jetzt mal, bei dieser Regularie, die jetzt einen Batteriepass vorschreibt, zukünftig auch für andere Produkte relevant wird, diese Transparenz da mal reinzubringen und auch zu gucken, welchen Product Carbon Footprint erzeugt so eine Batterie vielleicht auch. Ne?
Ist das auch in gewisser Maßen eine Voraussetzung Richtung dann Nachhaltigkeit, Wiederverwertbarkeit, so Stichwort Circular Economy und so, spielt da wahrscheinlich dann auch rein, dass ich da Dinge vielleicht möglich mache, wenn ich weiß, was da drin steckt zum Beispiel, oder?
Genau, also das übergeordnete Ziel ist natürlich durch diese dann gewonnene Transparenz nachhaltiger zu werden. Und genau wie du richtig gesagt hast, das Stichwort Circular Economy, man möchte langfristig natürlich von diesem sehr linearen Produktionsprozess, also wir stellen was her, wir verwenden es und dann schmeißen wir es weg, hin zu diesem zirkulären System. Eben vor allem auch, jetzt gerade bei Batterien natürlich, weil wir viele Rohmaterialien haben, die eben selten vorkommen. Das heißt, je öfter ich diese Materialien recyceln und wiederverwenden kann, desto besser, desto weniger muss ich davon neu aus der Erde ziehen. Ne? Und das ist eines dieser übergeordneten Ziele, die Circular Economy in Gänze dadurch natürlich zu ermöglichen, aber auch Batterien so lange wie möglich am Leben zu halten. Also wenn wir uns vorstellen, man möchte ja auch Batterien dann weiterverwenden, vielleicht für einen anderen Zweck. Also es war mal eine Fahrzeugbatterie und jetzt wird diese Batterie vielleicht in ein stationäres Speichersystem mit eingebaut, weil sie als Fahrzeugbatterie nicht mehr tauglich ist, aber für einen stationären Speicher ist es in Ordnung. Dass wir da natürlich auch versuchen, die Produkte so lange wie es geht am Leben zu erhalten und so.
Was im Zweifelsfall dann, wenn ich das richtig sehe, auch nachhaltiger ist, wenn ich die einfach weiterverwende, als dass ich sie recycle. Also der Recycling-Schritt ist ja dann sozusagen das dritte oder vierte Leben sozusagen der Batterie im besten Fall, oder?
Genau. Das ist der allerletzte Schritt dann, natürlich alle Materialien, die ich wiederverwenden kann, auch größtenteils wiederzuverwenden. Und da entstehen natürlich auch neue Märkte. Man erhofft sich da von der Europäischen Union natürlich auch, dass wir neue Märkte schaffen, gemeinschaftlich, und dass wir dadurch ein gewisses Wachstum auch erreichen, ja. Genau, das sind die Ziele.
Und ich glaube, diese Ziele, die sind ja total irgendwie, also die sind sinnhaft. Ich glaube, da tut sich auch keiner irgendwie schwer damit, die zu verstehen. Jetzt ist die Frage sozusagen, du hast das so ein bisschen durchklingen lassen, vor allem, du hast sogar, ja, das ist eine komplexe Kette, bis wir zu unserer Batterie kommen und so hast du angedeutet. Wo liegt da die Schwierigkeit? Also warum kann man nicht einfach sagen, mach mal und dann ist es da? Ja, kannst du so ein bisschen die Komplexität, mit der wir da uns beschäftigen, nochmal darstellen, die Herausforderungen, die wir da eigentlich haben?
Ja, also die Kernherausforderung ist am Ende, wenn wir jetzt ein bisschen über den Batteriepass an sich sprechen, ist es ja mehr oder weniger, wie es eigentlich auch schon so im Namen klingt, ein Ausweisdokument. Also da stehen dann ganz viele Informationen über die Batterie selber drin. Da müssen auch Informationen über den Lebenszyklus der Batterie stetig erhoben werden. Ja. Und dieser Pass muss natürlich immer zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Stakeholdergruppen damit auch bedienen möchten, der Pass muss einfach abrufbar sein für diese Batterie in eigentlich allen Lebenslagen. Und die erste große Herausforderung ist natürlich erstmal, wenn man jetzt Batteriehersteller ist oder eben jemand, der eine Batterie in ein Device, wie wir es nennen, einbaut, das kann ein Auto sein oder eben auch ein E-Bike zum Beispiel, diese ganzen Informationen erstmal zusammenzutragen. Also wie bekomme ich alle Informationen entlang meiner Lieferkette, damit ich überhaupt das in ein Dokument in Anführungsstrichen mal reinschreiben kann? Und diese Transparenz erstmal über die Lieferkette herauszubekommen, ist natürlich mit viel Aufwand erstmal verbunden, weil, das wissen wir das ja alle, ein Unternehmen hat ja nicht immer nur einen Zulieferer, sondern man hat mehrere Zulieferer und diese Zulieferer haben wiederum auch mehrere Zulieferer. Und die ganze Kette einmal zurückzuverfolgen, das ist natürlich schon eine Herausforderung, ja.
Ja. Und das ist ja genau das, also sozusagen, ich glaube, das ist ja die Brücke aus dieser Herausforderung, ja, das war ja im Prinzip dann die Chance für meinen Freund, den digitalen Zwilling, ja, für das, was mich so fasziniert, weil das ist das, wo ihr ja dann genau ins Spiel kommt und gesagt habt, okay, das ist doch eigentlich jetzt ein toller Anwendungsfall für den digitalen Zwilling.
Genau, unser Freund, unser Kumpel, der digitale Zwilling, ja. Der schafft, wenn richtig angewendet, eben genau das, diese Transparenz. Ne? Und dass ich dass ich verschiedene Datenpunkte mit dem verknüpfen kann und dann das natürlich auch über verschiedene Lebenszyklen hinweg weiterhin pflegen kann.
Ne? Ja. Und kannst du uns das so ein bisschen beschreiben? Ja, also wir beide sind ja fasziniert von dieser Idee des digitalen Zwillings, aber kannst du so ein bisschen, ich glaube auch für denjenigen, der jetzt nicht da tief drin steckt, sozusagen beschreiben, wie funktioniert denn das? Was ist das? Ja, dieses ominöse digitaler Zwilling, was passiert da?
Ja, sehr gerne. Also wie wir, ich sage jetzt mal, wir bei Bosch oder wir in der Industrie, die Definition wird ja auch von verschiedenen Gremien verwendet, unter anderem eben auch der Industrial Digital Twin Association. Wir sehen in einem digitalen Zwilling, mal ganz einfach gesagt, wirklich ein virtuelles Abbild von einem realen Produkt, von einem realen Asset. Und jetzt im Fall von dem Batteriepass ist für uns der digitale Zwilling die einzelne Batterie. Ja, also die Batterie, die in Ihrem Elektroauto verbaut sind, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jede Batterie in Ihrem Elektroauto bekommt bei uns quasi einen digitalen Zwilling. Und dann habe ich in einem System ein Abbild, wo ich einfach nachverfolgen kann, was steckt denn jetzt alles in diesem Produkt wirklich drin. Ja, und da kommen jetzt auch erstmal Stücklisten auch zum Einsatz. Ne? Welche Materialien sind denn da drin verbaut? Also ich schaffe mir erstmal so eine Übersicht. Ja? Was ist das denn eigentlich? Und der digitale Zwilling beschreibt natürlich auch erstmal das Produkt selber. Was ist es für eine Batterie? Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Typen und Sorten auch an Batterien. Ja? Und das wird alles da einmal drin festgehalten.
Okay.
Ganz mal ganz einfach beschrieben. Und jeder Zwilling ist natürlich auch durch eine eindeutige ID auffindbar. Ja? Und diese ID ist natürlich mit der Batterie selber verbunden. Das könnte jetzt zum Beispiel so eine Seriennummer auch sein, die dann da mit verbunden ist. Und wenn wir uns jetzt die Informationen angucken, die ich so über die Lieferketten oder über die verschiedenen Lebenszyklen hinweg einfach erfassen muss, dann kann ich die zum einen semantisch einfach beschreiben, dass ich auch immer weiß, wenn wir zum Beispiel über die Zusammensetzung einer Batterie sprechen, dann sprechen wir in den allermeisten Fällen oder wir würden das dann standardisieren über die Zellchemie. Also ist das jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie zum Beispiel. Und durch diese Standardisierung und diese semantische Beschreibung, die wir da verwenden für unsere Daten, die dann im Zwilling über den Zwilling abgerufen werden können, sehen wir einfach den Vorteil, dass wir ein gemeinschaftliches Verständnis schaffen. Und dadurch natürlich auch den Informationsaustausch über Organisationen und über Ländergrenzen hinweg ermöglichen. Weil dann ist nämlich für alle die Zusammensetzung der Chemie, der Batterie auf die Zellchemie gemappt.
Und das heißt, was ihr da macht mit diesen semantischen Beschreibungen, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, mit dieser Festlegung, ist, ihr ermöglicht im Prinzip eine gemeinsame Sprache, richtig? Und ein gemeinsames Verständnis, so dass wenn jemand quasi da den digitalen Zwilling ausliest, er versteht, was da wirklich drin ist und es auch eindeutig festgelegt ist, richtig?
Genau, und zwar, dass man dann nicht auch, dass unterschiedliche Unternehmen eben nicht von unterschiedlichen Dingen sprechen, sondern dass man sich einig sein kann. Wir reden hier alle über das Gleiche. Und wenn ich jetzt auch als Batteriepass-Aussteller Informationen bei meinem Zulieferer anfrage, dass der auch ganz genau weiß, was ist denn da jetzt gemeint. Und wenn wir das eben über Zwillinge und die dazugehörigen Datenmodelle, semantische Datenmodelle einmal ordentlich aufsetzen, dann wird der Informationsfluss effizienter.
Kannst du ein bisschen auch beschreiben, was sozusagen das eigentliche Bosch-Produkt an der Stelle ist? Also das ist ja kein physischer Pass, so wie mein Pass, den ich von der Behörde bekomme. Ja? Aber das ist ja irgendwie ein digitales Produkt. Wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich das kaufen oder kann ich das von euch lizenzieren oder wie funktioniert das?
Genau, also theoretisch könnte man sich den Pass auch ausdrucken. Ja?
Okay.
Am Ende an die Wand hängen, wenn man das jetzt möchte.
Ja.
Genau, was wir machen ist, wir haben ja das Semantic Stack. Tech-Portfolio besteht ja aus unterschiedlichen Komponenten. Ne? Und da haben wir jetzt am Ende des Tages eine Lösung gebaut, die so einen vertikalen Schnitt durch unser gesamtes Portfolio abbildet. Das heißt, am Ende des Tages, wenn wir jetzt mit Kunden zusammenarbeiten, dann unterstützen wir die natürlich auch erstmal dabei herauszufinden, okay, welche Daten brauche ich denn jetzt? Ja? Und wo kommen die Daten her? Da haben wir einfach so eine gewisse Consulting-Leistung, die wir da bieten, um den Kunden da von Anfang an einfach zur Seite zu stehen.
Das heißt, den Überblick zu verstehen, den Bedarf zu verstehen und mal sozusagen vom Status quo auszugehen und den zukünftigen Bedarf, die beiden Dinge wahrscheinlich zusammenzubringen.
Genau, korrekt. Und dann stellen wir fest, okay, verschiedene Daten, die ich jetzt brauche, um quasi meinen Batteriepass zu befüllen, die befinden sich ja in unterschiedlichen Datenquellen. Ja? Und auch bei verschiedenen Unternehmen sind das wiederum verschiedene Datenquellen. Ja? Das bringt eben eine gewisse Komplexität in dieses gesamte Konglomerat rein. Und was wir machen ist, wir haben ein nicht-invasives System. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, okay, erstmal alle Datenquellen auflösen und wir setzen da jetzt nur noch eine Plattform hin, sondern wir ermöglichen es, dass wir die originäre Datenquelle, die bleibt so bestehen, wie sie ist. Und unser Ansatz, unsere Plattform am Ende des Tages setzt darauf auf und sagt, okay, aus dieser Datenquelle brauche ich folgende Datenpunkte, aus der anderen Datenquelle brauche ich diese Datenpunkte und fügt das alles einmal zusammen. Dadurch habe ich zum einen auch ein Backup von den spezifischen Daten, die immer abrufbar sein müssen. Mhm. Und zum anderen habe ich hier eine automatisierte Harmonisierung auch, die es dann eben ermöglicht, über die semantischen Modelle den Batteriepass automatisiert für jede einzelne Batterie, die ja dann wiederum einen digitalen Zwilling bekommt, abrufbar zu machen.
Ja.
Und diese ganze Automatisierung, dass ich am Ende den Pass auch für die verschiedenen Stakeholder-Gruppen, die ich einfach habe. Nicht jeder darf natürlich alle Informationen von so einer Batterie sehen. Die sind auch nicht für alle gleich relevant. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Dass wir da auch die unterschiedlichen Pässe für die unterschiedlichen Stakeholder ausstellen, das kommt quasi alles out of the box.
Aber das heißt sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, ist das eine Softwarelösung de facto, die diese Aggregation aus den bestehenden Systemen macht? Ja, diese Übersetzung, so dass es zum semantischen Modell passt und dann sozusagen für die Endnutzer der verschiedenen Pässe, je nachdem, wofür ich das dann in einem Use Case brauche, das wieder so zur Verfügung stellt, dass ich es dann eben verwenden kann.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja. Gerne. Du hast das auch sehr gut erklärt. Sehr gut. Ja, Okay, habe ich verstanden. Kannst du, du hast vorhin die IDTA ja schon genannt, als eine sehr treibende Kraft, wenn es da um die ganze Thematik Standardisierung geht, dieses Semantikthema, was ja auch aus dem VDMA sehr viel getrieben wurde in den letzten Jahren. Mhm. Kannst du da so ein bisschen noch kommentieren, welche Standards und auch Initiativen da auch noch eine Rolle spielen und was da irgendwie reinspielt, wo ihr da vielleicht auch auf das, was ja in diesen Konsortien auch vorgedacht wurde, schon aufsetzt?
Ja, genau. Also wie eingangs schon kurz erwähnt, wenn wir über digitale Zwillinge an sich sprechen, sprechen wir eben über ein virtuelles Asset und wir setzen da auf den Standard, von der IDTA eben erarbeitet wurde und auch industrieweit eigentlich genutzt wird, auf die Asset Administration Shell, also die Verwaltungsschale, ne? Mhm. Um quasi die, wenn wir dann einen digitalen Zwilling kreieren, dann ist es eben eine Asset Administration Shell, mhm. an die dann eben die semantischen Informationen gehängt werden und abrufbar gemacht werden. Und da haben wir natürlich auch ein großes Auge darauf, was machen Organisationen, die eben eng auch mit der IDTA zusammenarbeiten, wie beispielsweise Catena X, ne, welche Datenmodelle entstehen da, welche Standards entstehen da, aber auch jetzt insbesondere beim Batteriepass natürlich, was hat das Batteriepass Konsortium gemacht, das ja auch vom BMWK ins Leben gerufen wurde und da als öffentlich gefördertes Projekt durchgeführt wurde, damit wir einfach, ich sage jetzt mal, die Standards, die dann langfristig auch kommen, ja, auch an Datenmodellstandards, die da festgesetzt werden von diesen Gremien, dass wir die natürlich in unsere Lösung mit übernehmen. Weil, wie vorhin schon kurz erwähnt, diese Datenmodelle dienen ja dazu, dass alle die gemeinsame Sprache sprechen und das sind Standards einfach unausweichlich. Wenn dann doch jeder am Ende sein eigenes Süppchen kocht, dann haben wir auch keine Einheit.
Dann hätten wir es uns gleich sparen können, oder?
Ja, genau. Ja. Und deswegen sind die Standards und was diese Gremien da arbeiten, wahnsinnig wichtig und auch sehr bewundernswert, was da passiert und was die Kolleginnen und Kollegen da
haben. Ja. Ja, kannst du noch so ein bisschen vielleicht so das Bild auch in die Zukunft zeichnen, kurz- und mittellangfristig, wenn ich jetzt einen Batteriepass habe? Also und vielleicht muss man da auch aus verschiedenen Blickwinkeln entlang der Supply Chain irgendwie drauf schauen, ja. Wenn ich da jetzt eine Batterie habe und die hat so einen Batteriepass auf Basis eurer Lösung oder einer vergleichbaren Lösung mit einem digitalen Zwilling. Was sind denn dann Dinge, die ich in 2026, 2027 damit machen kann? Und was sind vielleicht auch Dinge, die heute noch nicht ganz so möglich sind, aber die in mittelfristiger Zukunft möglich werden, weil es den Batteriepass und den digitalen Zwilling zu meiner physischen Batterie gibt? Ja, aber was sind da so die Use Cases, über die man dann nachdenken kann?
Genau, also zum einen, ein großer Use Case, der auch viel diskutiert wird, ist natürlich den Product Carbon Footprint langfristig zu reduzieren. Ja? Also durch diese Transparenz, die ich einfach schaffe und am Ende auch weiß, okay, wie viel CO2 produziert denn jetzt tatsächlich meine Batterie über den gesamten Produktionszeitraum oder vom Mining bis zu, dass sie eben vom Band rollt, aber auch über ihre operationale Phase. Wenn ich da diese Transparenz mal habe, dann kann ich auch als Unternehmen entsprechend Entscheidungen treffen und mir überlegen, okay, wo habe ich vielleicht auch Hebel und Werkzeuge, um langfristig den Product Carbon Footprint zu reduzieren und mein Produkt dahingehend in Anführungsstrichen zu verbessern. Mhm. Und diese Produktverbesserung, die ist ja jetzt auf Daten im Allgemeinen zurückzuführen. Das heißt auch, je mehr Daten ich natürlich von meinem Produkt, also von meiner Batterie im Ende, auch aus dem Betrieb sammle und auch diesen gesamtheitlichen Blick habe aus, okay, so verhält sich die Batterie im Feld und das waren die Produktionsprozesse, die dahinter gelaufen sind. Und ich erkenne vielleicht irgendwie, bestimmte Chargen haben andere Probleme im Feld als andere Chargen, dann kann ich ganz genau die Enden miteinander verknüpfen, ne, und kann gucken, okay, war da irgendwas im Produktionsprozess, was jetzt im Feld diese und jenes Verhalten irgendwie auftreten lässt. Und dann kann ich als Unternehmen natürlich auch agieren. Das heißt, durch das Zusammenführen auch von diesen Datensilos. Also ich gucke mir nicht nur die Operationsphase an, sondern ich gucke mir an, was passiert denn auch, bevor diese Batterie überhaupt ins Feld geht, bietet einen enormen Mehrwert. Zum einen eben für Produktverbesserungen, aber auch um die Qualität des Produkts einfach besser monitoren zu können, ne? Was auch wieder mit einer Produktverbesserung am Ende einhergeht. Das heißt, wir sehen für die Unternehmen da schon zum einen, wenn richtig angewendet, Produkte ressourcenschonender vielleicht auch hergestellt werden können, Probleme im Feld langfristig vermieden werden können, Produktionsprozesse eventuell auch effizienter gestaltet werden können. Und das einfach alles dadurch, dass wir mal diese Datensilos aufgebrochen haben.
Also eigentlich sehr, sehr vielseitig sozusagen, so wie du das beschreibst hier, und weit darüber hinaus über eine reine Dokumentation, die ja Pflicht ist.
Ja, genau. Also wir, und das Schöne ist ja jetzt auch im digitalen Zwilling, wenn ich den dann mal habe und jetzt habe ich den für den Batteriepass mal erstellt, ja, dann kann ich den ja beliebig erweitern. Also ich kann dann sagen, okay, und jetzt möchte ich aber tatsächlich meine Qualitäts-Use-Cases darauf aufbauen und verknüpft die Daten dahingehend entsprechend. Oder ich sehe, welchen Mehrwert ich da jetzt habe, einfach, dass ich jetzt schon mal so eine gewisse Transparenz geschaffen habe. Wie kann ich denn die bereits bestehenden Daten im Batteriepass noch zusätzlich anreichern und daraus nochmal Mehrwerte ziehen und vielleicht auch digitale Businessmodelle daraus entwickeln? Das ist dann jedem Unternehmen natürlich dann selber unterlassen, was sie da draus machen, überlassen. Aber wir sehen da schon große wirtschaftliche Potenziale auch für die Unternehmen und nicht nur diese Herausforderung, da jetzt einer Regularie gerecht zu werden.
Also du sagst eigentlich, die Regularie zur Tugend machen und die Chancen für die Zukunft eröffnen.
Genau, wenn man das genau so positiv beschreiben möchte, dann trifft das genau auf den Punkt.
Wenn du jetzt über den digitalen Zwilling so einer Batterie nachdenkst, wird da das Thema KI mittelfristig auch eine Rolle spielen? Oder spielt das vielleicht heute sogar schon eine Rolle in dem Produkt, das ihr habt?
Also es wird auf jeden Fall eine größere Rolle in der Zukunft spielen. In unserem aktuellen Produkt haben wir es so gezielt noch nicht mit drin. Aber was wir natürlich machen, ist durch diese Harmonisierung und Aufbereitung von Daten in unserem Semantic Data Management, so nennen wir diese Plattform, diese Schicht, die wir da einziehen zwischen der originären Quelle und dem Batteriepass selber. Dadurch, dass wir die Daten sehr gut auch aufbereiten und semantisch beschreiben, können natürlich KI-Systeme viel besser auch damit trainiert werden. Also man kennt ja diesen Satz, shit in, shit out. Also wenn ich eine Batterie mit falschen Datensätzen, eine KI mit falschen Datensätzen trainiere, dann kriege ich auch keine guten Ergebnisse. Wenn ich jetzt natürlich semantisch gut beschriebene Daten in den Algorithmus reinpacke, dann bekomme ich natürlich bessere Ergebnisse. Und da sehen wir schon den Vorteil jetzt aktuell, dass die Daten, wenn die dann einmal richtig da sind und richtig aufbereitet auch in einem Backend-System liegen, deutlich einfacher ist, dann KI-Systeme damit zu füttern und mehr Mehrwerte dazu erzeugen. Ja. Auch eine KI hat Confirmation Bias. Das darf man nicht vergessen. Ne?
Wenn du es in ein oder zwei Sätzen sagen musst, warum findest du digitale Zwillinge toll?
Ich finde sie toll, weil sie einfach mal ein Gesamtbild zeichnen. Und ich oft das Gefühl habe, wenn wir in Unternehmen reingucken, dass es tatsächlich bis heute einfach viel in Datensilos gedacht wird. Und der Zwilling weicht diese Silos einfach auf. Er bringt die ganzen Daten einmal zusammen und macht sie zentral abrufbar. Und das ist der große Mehrwert, den ich sehe. Und dass er eben auch den standardisierten Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg ermöglicht. Ich würde sagen, das sind die zwei großen Benefits.
Super. Du, vielen Dank. Ich glaube, wir hätten viel Spaß, wenn wir noch eine Stunde digitaler Zwilling dranhängen würden. Ja. Aber das geht in diesem Format leider nicht. Wenn du so ein bisschen nochmal Revue passieren lässt, wir sind damit eingestiegen, dass wir so ein bisschen mal klargestellt haben, da gibt es irgendwie eine Regularie, dann haben wir irgendwie über den digitalen Zwilling geredet. Was sind für dich wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer redest, die ja nicht alle aus dem Produktionsumfeld kommen, die auch nicht alle den gleichen industriellen Hintergrund haben wie wir beide, aber die alle, glaube ich, irgendwie digital begeistert sind. Wenn du an die denkst, was sind so die drei Sachen, die man heute aus der Diskussion sich merken kann, so die drei so what's vielleicht?
Auf jeden Fall, dass wir durch Digitalisierung, es ist irgendwie auch ein bisschen ein alter Hut, aber durch Digitalisierung erreichen wir Transparenz und können neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Mhm. Dass man vielleicht auch, ja, Regulierungen, wenn sie kommen und wenn sie jetzt in Anführungsstrichen auch schon sehr detailliert beschrieben sind, was zu tun ist, können sie erstmal Angst einflößen. Ne? Mhm. Sie können erstmal wirklich eine Herausforderung darstellen. Und ich möchte allen mitgeben, dass sie darin auch eine Chance sehen, das eigene Business auch zu verbessern durch die, in Anführungsstrichen, Digitalisierung, die einem da ja auch vorgeschrieben wird. Und dass man kreativ sein kann, wie man mit digitalen Zwillingen auch umgeht, was man mit ihnen machen möchte, dass sie einfach flexibel sind, zu erweitern und dass eigentlich in Anführungsstrichen, ja, wir da grenzenlose Möglichkeiten haben, wie wir Mehrwerte daraus ziehen können.
Ja, finde ich sehr schön. Ich mag auch deinen Fokus auf den Mehrwert und das Positive, was du ermutigst, aus einer Regulierung zu ziehen. Ja. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank für diesen Ritt rund um den Batteriepass und den digitalen Zwilling. Hast du zum Abschluss für uns noch eine Empfehlung zum Weiterlesen oder Weiterhören?
Ja, ich habe für euch eine Buchempfehlung. Es ist ein Bestseller, das heißt, der ein oder andere wird es vielleicht schon gelesen haben, aber was ich sehr empfehlen kann, ist Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Auch wenn man so ein bisschen mal den Bogen spannen möchte, da geht es natürlich sehr stark erstmal um, wie treffen Menschen Entscheidungen, ja. Wie funktioniert unser kognitives System? Und für jeden, der sich so ein bisschen auch mit KI auseinandersetzt, da kann man viele Rückschlüsse auch daraus ziehen, wie KI-Systeme heute funktionieren und was wir machen müssen, damit wir KI richtig auch einsetzen.
Ja, du, vielen Dank für den Tipp, dem ich mich anschließen kann. Ein sehr lesenswertes Buch, ja. Und eines, das einen auch ins Nachdenken bringt, fand ich. Ja. Danke für deine Zeit heute. Es hat mir viel Spaß gemacht. Schön, dass du zu Gast warst und danke, dass wir so tief in ein ganz konkretes Beispiel für den digitalen Zwilling gehen durften.
Ja, vielen Dank für dein Interesse, Jan. Hat mich sehr gefreut, heute hier zu Gast sein zu dürfen und vielleicht machen wir das ja nochmal. Ja.
Genau. Und bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie das Buch, den Link zum Buch und den Link zu Josefa und ihrer Arbeit natürlich in den Shownotes und ich sag danke fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.